Die Luft steht schwer in der Zelle, als hätte selbst die Nacht beschlossen, hier nicht mehr zu atmen. Die Hitze hängt in den Wänden, kriecht über die Haut, legt sich auf Gedanken. Draußen ist es längst still geworden. Kein Stimmengewirr mehr, kein Klirren, keine Bewegung. Nur dieses Gedämpfte danach, das bleibt, wenn Entscheidungen bereits gefallen sind. Die Männer sind nicht mehr hier. Man hat sie geholt, einer nach dem anderen. Und was danach kam, muss niemand aussprechen. Es gehört zu dieser Welt, so wie das Meer, der Wind und der Galgen dazugehören. Wer zur falschen Zeit am falschen Ort steht, wird Teil davon. So einfach ist das. Und doch sitzen hier noch zwei. Wie ein Fehler im System, der noch nicht korrigiert wurde. Zwei Frauen, die sich ihren Platz nicht haben zuweisen lassen, sondern ihn genommen haben. Die sich nicht eingefügt haben in das, was für sie vorgesehen war, sondern es überschritten haben. Bewusst, sichtbar, ohne sich dafür zu entschuldigen. Alles, was draußen entschieden wird, folgt Regeln, die nie für sie geschrieben wurden. Regeln, die festlegen, wer kämpfen darf und wer nicht. Wer gehört wird und wer verschwindet. Ihnen bleibt nicht viel. Kein Schiff, kein Meer, kein Lärm, hinter dem man sich verstecken kann. Nur dieser Raum, diese Hitze und die Gewissheit, dass gleich jemand hereinkommen wird, um das Ende auszusprechen. Aber vorher dürfen Sie noch sprechen. Ein einziger Satz, bevor alles andere festgeschrieben wird. Gleich geht es in dieser Geschichte nicht nur darum, was diese beiden Frauen getan haben, sondern darum, was passiert, wenn sie sich weigern, auch jetzt noch das zu sagen, was man von ihnen erwartet. Willkommen bei Radio Obscura. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über Creatures, Crime und Mystery.
Wir erzählen. Wir erzählen von Geschichte, Gegenwart und Grenzbereichen, mal real, mal unerklärlich.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was davon bleibt.
Ich bin Tim.
Und ich bin Svea. In dieser Folge reisen wir nach Jamaika. Auch in dieser Folge, wie in den vergangenen, könnt ihr auf Instagram die passenden Bilder zu der Geschichte finden. Unter Radio Obscura Podcast, alles Kleine zusammengeschrieben. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen und auch gerne reinfolgen, wenn ihr mögt. Ja, und das passt auch ganz gut zu meiner Frage. Tim, was glaubst du, wie diese beiden Frauen ausgesehen haben und was würdest du denen jetzt, ohne die Geschichte zu kennen, für eine Stimme oder vielleicht für eine Charakterart zuschreiben?
Also meinst du das für ein charakterliches Bild, nicht...
Ja. Vielleicht beides, ich weiß nicht. Also ich finde, die Namen hat man ja schon mal gehört, so, ne? Aber ich weiß jetzt nicht. Man hat ja nicht so ein genaues Bild davon, wie sie aussahen, aber wie stellst du dir Piratinnenfrauen vor?
Also muss man dann maskulin sein, von der Stimme her, von der Masse her, dass man nicht auffällt oder durfte man auffallen? Durfte man quasi als Piratin Frau sein? War das für die Piraten okay? Das wirst du uns ja wahrscheinlich gleich sagen, ob das typisch war. Deswegen ist es schwer, da jetzt so, sich so ein Bild zu machen.
Ja, das ist ja vielleicht das Spannende. Also was du irgendwie dir vorstellst und wie es dann wirklich aus den Beschreibungen herauskommt.
Ja, also da bin ich jetzt natürlich dann so ein bisschen Faschings-Karneval biased. Dass man da jetzt immer dann irgendwie an diese, immer halt dann so eine schwarze oder braune Lederhose, vielleicht noch so ein weißes Hemd mit so den Rüschen vorne so aber es ist ein Revers. So, dann hat man noch so eine Weste drüber, ne? Dann hast du dann diese eine bekannte Pistole, die auf jedem Piratenbild da drauf gehört. Ja, vielleicht auch so ein Dreispitz oder so ein Bandana vielleicht. Kreol-Ohrringe sind ja auch irgendwie Pflicht.
Warum das eigentlich, weißt du das?
Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich wirkt man dadurch reicher. Ja, genau, dass ich vielleicht so aussehen, wie man sich jetzt, wenn ich jetzt eine Frau hätte, die mit mir zu Karneval gehen würde und sie entschließt sich, ich gehe als Piratin Und dann gibt es dann dieses eine, gibt's dann mal diese Tüten, wo dann so ein Outfit so drin ist, die man dann in so Karnevalsläden bekommt. So stelle ich mir vor, weil ich mich nie so sehr mit piratöser Kleidung auseinandergesetzt habe. Außer natürlich das in Fluch der Karibik, die du wahrscheinlich mal wieder nicht gesehen hast. da gibt es natürlich auch Unterschiede, dass ein Jack Sparrow oder ein Blackbeard und wie sie alle heißt, jetzt nicht gekleidet sind wie die normale Crew. Aber dementsprechend die normale Crew, dann die ganzen Boys and Girls in der Hood quasi dann einfach nur ja, so normale Arbeiterkleidung tragen. Ne? Deswegen, das wäre jetzt ein bisschen unspektakulär. Aber ja, wie gesagt, es ist schwer, sich da jetzt irgendwie was vorzustellen, wenn man weiß, dass Geschichte im Nachhinein ja immer ein bisschen visuell umgestaltet wird. Die weiße Antike war ja eigentlich auch bunt und dann sind vielleicht auch Piraten gar nicht so cool gekleidet gewesen wie ich an Fasching damals in der dritten Klasse.
Ich denke nicht. Die Geschichte von Anne, Bonnie und Mary Read beginnt mit Unsicherheit. Wenn man versucht, ihre Leben zu rekonstruieren, stößt man sehr schnell an eine Grenze. Es gibt keine eigenen Stimmen, keine Briefe, keine Dokumente, die aus ihrem Alltag heraussprechen. Was bleibt, sind wenige amtliche Spuren und ein Text, der alles überlagert. Dieser Text erscheint 1724 in London unter dem Titel A General History of the Pirates. Der Autor nennt sich Captain Charles Johnson. Ein Name, der eher ein Pseudonym als eine überprüfbare Person ist. Bis heute ist nicht eindeutig geklärt, wer sich dahinter verbirgt. Immer wieder wird Daniel Defoe ins Spiel gebracht. Gesichert ist das nicht. Sicher ist nur, dass dieses Buch die bekannteste und ausführlichste Darstellung von Anne Bonny und Mary Read liefert. Und damit zugleich die problematischste. Denn Johnson erzählt, erordnet, verdichtet, dramatisiert. Seine Figuren sind verständlich, fast zu verständlich. Anne Bonny erscheint als Tochter eines irischen Anwalts, die sich gegen soziale Erwartungen auflehnt. Mary Read wächst angeblich als Junge verkleidet auf, dient als Soldat, passt sich immer wieder neuen Rollen an. Diese Biografien sind in sich schlüssig, aber sie lassen sich kaum unabhängig überprüfen. Es gibt keine zweite Quelle, die diese Lebensläufe bestätigt. Was wir hier sehen, ist also nicht zwingend falsch, aber es ist auch nicht gesichert. Es ist eine Erzählung, die sich durchgesetzt hat, weil sie funktioniert. Daneben existieren nur wenige feste Punkte. Einer dieser Punkte liegt im Jahr 1720 auf Jamaika. In den Protokollen eines Verfahrens vor dem Admiralty Court Jamaika tauchen ihre Namen auf. Nicht als Legenden, als Angeklagte. Zusammen mit anderen Mitgliedern der Crew um John Calico Jack Rackham werden sie wegen Piraterie vor Gericht gestellt. Diese Dokumente sind keine ausgeschmückten Lebensgeschichten, sondern juristische Texte. Knapp, funktional, auf das Verfahren konzentriert. Sie sagen uns, dass diese beiden Frauen existieren, dass sie Teil einer Piratencrew waren und dass sie gefasst wurden, mehr nicht. Die Geschichte von Anne Bonny und Mary Read bewegt sich zwischen belegbaren Gerichtsakten und einer einflussreichen, aber literarisch geprägten Darstellung aus dem Jahr 1724. Dazwischen bleibt ein Raum, der nicht vollständig geschlossen werden kann. Um zu verstehen, warum diese Lücken überhaupt entstehen, lohnt sich ein Blick auf die Welt, in der diese wenigen Spuren auftauchen. Die Karibik zu Beginn des 18. Jahrhunderts ist kein leerer Raum, sondern ein dichtes Netzwerk aus Handelsrouten, Kolonialinteressen und militärischer Präsenz. Nach dem Frieden von Utrecht verlieren viele Kaperfahrer ihre staatliche Legitimation. Männer, die zuvor mit offizieller Erlaubnis Schiffe aufbringen durften, stehen plötzlich ohne Auftrag da. Ein Teil von ihnen wechselt in die reguläre Schifffahrt zurück. Ein anderer Teil bleibt auf See und setzt das fort, was er bereits kannte. Nur ohne rechtliche Absicherung. Also kein romantischer Bruch, eher fließender Übergang. In Orten wie Nassau auf den Bahamas entsteht in diesen Jahren eine lose, organisierte Infrastruktur der Piraterie. Schiffe werden repariert, Beute verteilt, Informationen ausgetauscht. Zeitgenössische Beobachter beschreiben diese Phase später als eine Art Piratenrepublik, auch wenn dieser Begriff mehr Deutung als exakte Beschreibung ist. Innerhalb dieser Strukturen entwickeln sich eigene Regeln, die sich bewusst von der strengen Hierarchie der Handels- und Kriegsschifffahrt abheben. Kapitäne werden gewählt, Beute wird nach festen Anteilen verteilt, Verletzungen werden finanziell kompensiert. Diese Ordnung ist nicht egalitär im modernen Sinne, aber sie unterscheidet sich deutlich von den Bedingungen, unter denen viele Matrosen zuvor gearbeitet haben. Genau in diesem Umfeld werden Anne Bonny und Mary Read sichtbar. Sie sind keine Ausnahmeerscheinungen, die plötzlich aus dem Nichts auftauchen, sondern ein Teil einer bestehenden Praxis. Dass Frauen in dieser Welt selten dokumentiert sind, bedeutet nicht automatisch, dass sie nicht existieren. Es bedeutet vor allem, dass sie seltener in den Quellen erscheinen. Ihre Präsenz wird erst in dem Moment greifbar, in dem sie mit einem System kollidieren, das gezwungen ist, sie zu erfassen. In diesem Fall ein koloniales Gericht. Alles, was darüber hinausgeht, bewegt sich im Spannungsfeld zwischen belegbaren Fakten und plausiblen Ergänzungen. Es ist plausibel, dass beide längere Zeit als Teil der Crew agierten, bevor sie gefasst wurden, weil sie im Prozess gemeinsam mit den anderen Angeklagten erscheinen. Es ist ebenfalls plausibel, dass ihre Rollen innerhalb der Crew nicht rein passiv waren, da zeitgenössische Berichte, insbesondere bei Johnson, sie als aktiv kämpfend beschreiben. Diese Darstellungen sind jedoch nicht unabhängig bestätigt und müssen daher als unsicher gelten. Am Anfang dieser Geschichte steht also kein klar umrissenes Leben, sondern eine doppelte Bewegung. Auf der einen Seite eine Welt, die sehr genau dokumentiert ist, wenn es um Handel, Krieg und Recht geht. Auf der anderen Seite zwei Figuren, die erst dann sichtbar werden, als sie Teil eines Verfahrens werden und deren Biografie sich vor allem aus einer einzigen einflussreichen Erzählung speisen. Wenn wir heute von ihnen sprechen, sprechen wir deshalb auch über diese Lücke und über den Versuch, sie zu füllen, ohne sie endgültig schließen zu können. Wenn man Anne Bonny und Mary Read näher kommen will, muss man mit einem Satz beginnen, der für Historiker gleichzeitig hilfreich und unerquicklich ist. Vieles von dem, was wir über ihre frühen Leben erzählen, stammt nicht aus unabhängigen Primärquellen, sondern aus einer einzigen, enorm wirkmächtigen Erzählquelle. In A General History of Pirates von 1724 schreibt Captain Charles Johnson selbst: Manche Leser könnten versucht sein, die Geschichte für no better than a novel or romance zu halten. Für nichts weiter als einen Roman oder eine Abenteuererzählung. Das ist als Warnschild fast schon zu schön, um wahr zu sein. Die Quelle, die ihre Biografien groß gemacht hat, sagt uns gleich mit, dass sie gelesen werden will wie Geschichte und klingt doch oft wie Literatur. Bei Mary Read ist diese Spannung besonders deutlich. Die bekannte Version ihres Lebenslaufs lautet so: Sie sei um 1695 in England geboren worden, von ihrer Mutter als Junge verkleidet aufgezogen worden, um weiter Geld aus der Familie eines verstorbenen Halbbruders zu erhalten. Sie habe später als Dienstjunge gearbeitet, dann auf einem Kriegsschiff gedient und sei schließlich in Flandern in die Armee gegangen. Dort, so erzählt Johnson, habe sie sich in einen Soldaten verliebt, ihre Identität offenbart, ihn geheiratet und nach seinem Tod wieder Männerkleidung angezogen. Das ist eine starke, fast zu perfekte Biografie, weil sie gleich mehrere Motive verbindet, die bis heute haften bleiben. Verkleidung, Improvisation, Überleben, Liebe, Verlust, erneute Tarnung. Genau deshalb muss man sauber sagen, diese Version ist überliefert, aber nicht unabhängig gesichert. Das Royal Museum Greenwich formuliert entsprechend vorsichtig: Mary sei said to have been raised as a boy, also der Überlieferung nach als Junge aufgezogen worden. Trotzdem wäre es zu einfach, diese Geschichte bloß als hübsche Legende abzutun. Frauen in Männerkleidung waren in der frühen Neuzeit kein reines Fantasieprodukt. Es gibt aus Europa, aus dem atlantischen Raum, zahlreiche Fälle von Frauen, die sich in männlicher Kleidung Zugang zu Arbeit, Militär oder Mobilität verschafften, weil die offizielle Ordnung ihnen diese Wege sonst versperrte. Mary Reeds überlieferter Lebenslauf ist also nicht deshalb unwahrscheinlich, weil er eine Frau in Hosen zeigt. Er ist nur deshalb quellenkritisch heikel, weil wir fast alles darüber aus Johnson und nicht aus unabhängigen Dokumenten kennen. Plausibel ist diese Lebensbahn innerhalb ihrer Zeit durchaus. Belegt ist sie eben nur begrenzt. Anne Bonny ist auf eine andere Weise schwer zu greifen. Auch bei ihr beginnt die gängige Biografie mit einem familiären Skandal. Johnson erzählt, sie sei nahe Cork in Irland als uneheliche Tochter eines Anwalts und einer Dienstmagd geboren worden. Nachdem die Beziehung bekannt geworden sei, habe der Vater Irland verlassen und sei mit Mutter und Tochter nach Carolina ausgewandert. Dort, so die spätere Erzählung, habe Anne gegen den Willen des Vaters einen Seemann namens James Bonney geheiratet, sei von der Familie verstoßen worden und schließlich mit ihrem Mann auf die Bahamas gegangen. Das Royal Museum Greenwich übernimmt diese Linie nicht als harte Tatsache, sondern mit genau der richtigen Vorsicht. Much of Anne Bonnys early life remains a mystery. Vieles aus Anne Bonnys frühem Leben bleibt ein Rätsel. Danach heißt es, sie soll 1698 nahe Cork in Irland geboren worden sein. Schon diese Formulierung zeigt, wie dünn der Boden ist. Gerade Anne Bonny ist ein gutes Beispiel dafür, wie schnell sich in der Geschichtskultur aus einer überlieferten Biografie ein scheinbar fester Lebenslauf macht. In Museumsdatenbanken und Bildsammlungen tauchen sehr präzise Jahreszahlen auf. Oft 1698 bis 1782. Das kann nützlich sein, weil es eine Orientierung bietet. Es darf aber auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass ihre frühen Lebensdaten und besonders ihr weiteres Schicksal nach dem Prozess nicht in einer Weise gesichert sind, die diese Präzision eigentlich rechtfertigen würden. Bei Anne wird das Problem der Überlieferung beinahe körperlich spürbar. Je berühmter sie geworden ist, desto schärfer wirken die Konturen ihres Lebens. Und desto mehr muss man fragen, wie viel davon wirklich feststeht. Was sich bei beiden allerdings klarer sagen lässt, ist die Richtung ihrer Biografien. Sowohl Mary Read in der Johnson-Erzählung als auch Anne Bonny in den späteren tradierten Linien bewegen sich gegen die Rolle, die für sie vorgesehen war. Bei Mary geschieht das über Kleidung, Arbeit und militärische Räume, die Frauen eigentlich verschlossen waren. Bei Anne geschieht es eher über soziale Unbotsamkeit, über Sexualmoral, über Ehe und Ortswechsel. Später über Nassau, also einen Raum, der ohnehin voller Männer war, die außerhalb der Ordnung lebten. Das ist kein moderner Emanzipationsroman und man sollte nicht so tun, als hätten beide bewusst politische Zeichen gesetzt. Aber es ist auch keine Kleinigkeit. Beide Lebensläufe, so unsicher sie im Detail sind, werden genau deshalb erinnert, weil sie an den neuralgischen Punkten ihrer Zeit anecken. Geschlecht, Arbeit, Mobilität, Gewalt und die Frage, wer sich überhaupt öffentlich bewegen darf. Bei Mary Read kommt noch etwas dazu, das ihre spätere Wahrnehmung bis heute prägt. In der Popkultur erscheint sie oft als die eindeutig maskierte Figur, als Frau, die in Männerkleidung in eine Männerwelt eindringt. Das ist eingängig, aber wahrscheinlich zu sauber. Das Royal Museum Greenwich weist darauf hin, dass gerade bei Bonny und Read die Vorstellung eines dauerhaften Verkleidens vielleicht zu einfach ist. Robert Blyth hält es dort für wahrscheinlicher, dass sie auf See schlicht praktische Kleidung trugen. Das ist ein kleiner, aber wichtiger Unterschied. Denn er verschiebt die Perspektive. Weg vom Kostüm hin zur Funktion. Nicht Theater, sondern Arbeit. Nicht Verwandlung, sondern Anpassung an eine Umgebung, in der weibliche Kleidung an Bord weder praktisch noch sozial sicher gewesen wäre. Für Marys Vorgeschichte bleibt die Männerkleidung ein zentrales Motiv der Überlieferung. Für das spätere Piratenleben sollte man jedoch vorsichtiger formulieren, als es viele Legenden tun. Anne Bonny wiederum wird oft stärker über ihre Beziehungen erzählt, zuerst über James Bonny und dann über John Rackham. Auch hier lohnt sich Vorsicht. Dass sie mit James Bonny verheiratet war, gehört zu überlieferten Standardbiografien und wird in mehreren Institutionstexten genannt. Dass sie Nassau erreichte und dort Rackham begegnete, ist ebenfalls Teil der etablierten Rekonstruktion. Aber gerade der Ton vieler Nacherzählungen verrät schon, wie schnell aus einer Frau mit eigener Biografie eine Nebenfigur in den Geschichten von Männern wird. Dann ist sie plötzlich nur noch die Ehefrau. Die Geliebte, die Begleiterin, statt eine Figur mit eigener Handlungsenergie. Aber vielleicht liegt hier einer der Gründe, warum Anne Bonny und Mary Read bis heute so stark wirken. Ihre Namen überleben in einer historischen Tradition, die Frauen ungern als selbstständige AkteurInnen archiviert hat. Und sie überleben gerade deshalb, weil sie sich dieser Einordnung nicht ganz fügen. Das ist kein Beweis für alles, was man heute über sie erzählt. Aber es ist ein plausibler Grund dafür, warum ausgerechnet diese beiden Namen geblieben sind. Auch die amerikanischen Smithsonian-Seiten bleiben in dieser Frage angenehm vorsichtig. Das National Museum of American History formuliert knapp, Weibliche Piraten seien selten gewesen. Und Anne Bonny sowie Mary Read briefly led Pirates Lives in the Caribbean, also hätten für kurze Zeit ein Piratenleben in der Karibik geführt. Smithsonian Ocean ergänzt, dass beide in Männerkleidung neben ihren Kameraden kämpften und viele an Bord glaubten, sie seien Männer. Das ist für eine sachliche Einordnung wertvoll, weil es weder romantisiert noch überzieht. Der Ruhm der beiden ist enorm. Ihr sicher dokumentiertes Zeitfenster überraschend klein und gerade diese Diskrepanz macht sie so interessant. Noch bevor ihre eigentliche Piratenkarriere beginnt, steht bereits fest, dass wir es mit zwei Biografien zu tun haben, die nicht vollständig greifbar sind und gerade deshalb so viel Projektionsfläche bieten. Man kann diese frühen Lebenslinien also weder schlicht glauben noch einfach wegwerfen. Sie gehören zu der Geschichte, weil sie seit 1724 miterzählt werden. Aber sie gehören in eine andere Kategorie als Prozessdaten, Gerichtsprotokolle oder namentliche Nennungen in amtlichen Zusammenhängen. Sie sind Rekonstruktionen aus einer traditionsbildenden Erzählung, gestützt von Plausibilitäten, nicht von lückenloser Dokumentation. Das macht sie nicht wertlos, es macht sie nur empfindlich. Das ist möglicherweise genau der richtige Zustand, um Anne Bonny und Mary Read zu begegnen. Nicht als zwei perfekt ausgeleuchtete Heldinnenfiguren, vielmehr als Frauen, deren Leben an den Stellen sichtbar wird, an denen sie gegen die Ordnung ihrer Zeit gearbeitet haben. Manchmal vielleicht auch nur in der Form, in der andere sie später dafür erinnert haben. Die wenigen festen Daten, die wir über Anne Bonny und Mary Read haben, verdichten sich ab dem Sommer 1720 plötzlich. Vorher bewegen sie sich in überlieferten Lebensgeschichten, in plausiblen, aber nicht immer überprüfbaren Rekonstruktionen. Ab Nassau werden sie historisch greifbarer, weil sie nun in einer sehr konkreten Welt auftauchen. In den Bahamas, im Umfeld von John Rackham. In einem kurzen, erstaunlich schmalen Zeitfenster, das später größer wirken wird, als es tatsächlich war. Nassau ist zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr die unkontrollierte Piratenhochburg der ganz frühen Jahre. Gouverneur Woodes Rogers war 1718 auf den Bahamas eingetroffen, um die britische Ordnung wiederherzustellen, Piraten zur Aufgabe zu bewegen und die Insel unter Kontrolle zu bringen. Das bedeutet für Rackham und seine Leute, sie bewegten sich nicht nur in einer freien, wilden Karibik, sondern in einem Raum, in dem alte Piratennetzwerke zwar noch existierten, aber bereits unter stärkerem Druck stehen. Gerade deshalb ist dieses kurze Aufflammen umso bemerkenswerter. Es ist kein Beginn, sondern eher ein spätes Aufglimmen am Rand der sogenannten Golden Age of Piracy. John Rackham selbst ist eine Figur, die in der Erinnerung größer geworden ist als in der Bilanz. Berühmt ist er heute vor allem, weil sich zwei Frauen in seiner Crew befanden und weil sich um ihn das ganze spätere Piratenbild mit Calico-Kleidung, Flaggen und romantischem Seeräubertum festgesetzt haben. Historisch betrachtet war seine dokumentierte Karriere als eigenständiger Piratenkapitän jedoch kurz. Das Royal Museum Greenwich fasst genau an diesem Punkt sehr nüchtern zusammen. Einer seiner ehrgeizigsten Aktionen war der Diebstahl der Sloop William im August 1720 aus dem Hafen von Nassau. Danach zog die Crew auf Kaperfahrt durch die Karibik. Schon diese Formulierung macht klar, wie klein der belastbare Zeitraum eigentlich ist. Wir reden hier nicht über Jahre, sondern über Wochen. Der Diebstahl der William gehört zu den wenigen Episoden, die sich in der Überlieferung relativ stabil halten. Nach der Darstellung des Royal Museum Greenwich stahl Rackham, unterstützt von Bonny und Read, im August 1720 die William aus Nassau Harbor. Der Vorgang sorgte für öffentliche Empörung. Anschließend segelte die Crew in einem Raubzug über Harbor Island auf den Bahamas, entlang der Küste Kubas und weiter Richtung Jamaika. Diese Route ist wichtig, weil sie die Sache erdet. Es geht nicht um eine diffuse Piratenzeit irgendwo in der Karibik, sondern um sehr konkrete maritime Räume. New Providence, Harbor Island, Kuba und Jamaika. Aus einer Legende wird dadurch wieder eine Bewegung auf der Karte. Gerade in diesem Abschnitt wird deutlich, wie sehr Ruhm und Realität auseinandergehen. Das National Museum of American History formuliert über Bonnie und Reed vorsichtig, wie schon erwähnt, weibliche Piraten seien selten gewesen. Aber das Nachleben ist riesig. Ihr sicher dokumentiertes Piratenfenster ist klein. Zwischen August 1720 und ihrer Erfassung durch die kolonialen Behörden liegen nur ungefähr 2 Monate. Mehr gesicherte Piratenkarrieren haben wir eigentlich nicht. Alles, was später so monumental wirkt, muss in dieser kurzen Spanne Platz finden. Was in diesen Wochen geschieht, lässt sich in Umrissen gut fassen. Klar ist, Rackhams Crew bringt kleinere Schiffe auf, plündert Fischer und Küstenfahrzeuge und operiert eher opportunistisch als großstrategisch. Das passt auch zu Rackhams Gesamtbild. Er war kein Bartholomew Roberts mit einer langen Liste spektakulärer Erfolge und auch kein Blackbeard mit einem bewusst gepflegten Schreckensimage. Seine Beutezüge waren kleiner, unmittelbarer und weniger monumental. Vielleicht wirkte seine Crew gerade deshalb heute fast moderner. Nicht als Großmacht auf See, mehr als schnelle, mobile, prekäre Gruppe, die in Lücken lebt. Dass Anne Bonnie und Mary Read gerade in diesem Kontext sichtbar werden, ist kein Zufall. In einer Welt der improvisierten Mannschaften und provisorischen Loyalitäten konnten Figuren auftauchen, die in regulären maritimen Strukturen kaum eine Chance gehabt hätten. Das ist keine Gewissheit, aber ein plausibler Schluss aus dem Umfeld, in dem sie auftauchen. Über das Verhalten von Bonnie und Reed in dieser Phase stammt vieles aus Johnsons General History. Dort werden beide nicht als passive Anhängsel erzählt, sondern als Frauen, die bewaffnet mitsegeln und aktiv an der Gewalt dieser Welt teilnehmen. Das ist einer der Gründe, warum ihr Bild so dauerhaft geworden ist. Gleichzeitig muss man auch hier die Kategorien sauber halten. Dass beide mit Rackham segelten und später zusammen vor Gericht standen, ist gesichert. Dass sie in diesen Wochen als kämpfende Mitglieder der Crew wahrgenommen wurden, wird durch mehrere spätere institutionelle Zusammenfassungen gestützt. Die konkreten Szenen aber, die man gern erinnert, wer wann wen erkannte, wie sie sich kleideten, wie ihre Nähe zu Rackham oder zueinander genau aussah, gehören oft stärker zu erzählerischen Überlieferungen als zu unabhängigen belegten Aktenlage. Smithsonian Ocean sagt es knapp und zurückhaltend. Bonnie und Reed kämpften side by side with other pirates, Seite an Seite mit anderen Piraten, und viele an Bord hätten die beiden für Männer gehalten. Mehr Nähe zur Handlung ist im institutionellen Ton kaum möglich, ohne in Romantisierung zu kippen. Ja, man erwartet bei den berühmtesten Piraten in der Geschichte eine lange Karriere, ein großes Revier, eine Serie von Taten, die sich über Jahre entfalten. Tatsächlich ist das dokumentierte Fenster eng. Es ist fast schockierend, wie schnell diese Geschichte historisch eigentlich vorbei ist. Und trotzdem reicht sie aus, um 3 Jahrhunderte Erinnerung zu erzeugen. Das sagt nicht nur etwas über Anne Bonnie und Mary Read, sondern auch über die Macht von Geschichten, die sich auf einem kleinen, gut ausgeleuchteten Moment konzentrieren. Es braucht manchmal keine lange Karriere. Es reicht, im richtigen Augenblick sichtbar zu werden. Gegen die falschen Regeln im, in Anführungsstrichen, falschen Körper am falschen Ort. Für Bonnie und Reed ist Nassau damit weniger Ursprung als Bühne. Hier kreuzen sich überlieferte Biografien und belegbare Ereignisse. Hier wird aus Erzählung für kurze Zeit Geschichte. Und was in diesen wenigen Wochen auf See geschieht, ist wahrscheinlich der einzige Abschnitt ihres Lebens, in dem beide zugleich als handelnde Figuren, als Risiko für die Kolonialmacht und als spätere Ikonen erkennbar werden. Alles davor ist unscharf. Alles danach liegt schon unter dem Schatten der Verfolgung. Nur dieser kleine Abschnitt dazwischen wirkt oft wie ein offenes Fenster. Vielleicht gerade deshalb hält man so lange darauf. Die Fahrt durch die Karibik endet nicht mit einem letzten großen Coup, sondern in einer Nacht vor Jamaika, in der plötzlich alles enger wird. Nach den Rekonstruktionen des Royal Museums liegt Rackham's Sloop vor Negril an der Westküste Jamaikas, als Captain Jonathan Barnett auftaucht. Barnett handelt nicht zufällig. Er war von den jamaikanischen Behörden damit beauftragt worden, Rackham und seine Leute aufzubringen. Das ist wichtig, weil es den Moment entromantisiert. Diese Crew geht nicht in einem heroischen Endkampf unter, sondern gerät in die Mühlen einer kolonialen Ordnung, die Piraterie inzwischen sehr viel energischer verfolgt als noch wenige Jahre zuvor. Die überlieferten Details dieses Angriffs stammen aus unterschiedlichen Ebenen der Quellen. Aus den Gerichtszeugnissen, wie sie in der General History of the Pirates verarbeitet und teilweise paraphrasiert werden, erfahren wir, dass Barnett Rackham's Sloop bei Negril Point verfolgte. Dort heißt es über Menschen, die kurz vor dem Angriff an Bord gekommen waren, sie hätten ausgesagt, that when Captain Barnett chased them, some were drinking and others were walking on the deck. Also, dass als Captain Barnett sie verfolgte, einige tranken und andere auf dem Deck herumgingen. Das ist kein hübsches Piratenbild. Es ist eher eine peinliche, fast schon tödlich banale Situation. Keine konzentrierte Alarmbereitschaft, kein martialischer Gleichmut, sondern eine Crew, die anscheinend nicht einmal in dem Moment geschlossen reagiert, in dem sie gejagt wird. Barnett ruft das Schiff an. In späteren Zusammenfassungen dieser Nacht, die sich auf das Prozessmaterial und Johnsons Darstellung stützen, wird der kurze Austausch beinahe filmisch überliefert. Rackhams Seite soll auf die Aufforderung zur Aufgabe nicht einfach eingeknickt sein. Stattdessen fällt noch ein Schuss. Sicher ist, dass es zu einem kurzen Gefecht kommt. Sicher ist auch, dass es kein langes Gefecht ist. Die Aktion, die im Nachleben riesig wirkt, dauert historisch gesehen nur einen kleinen, brutalen Augenblick. Kein stundenlanges Seegefecht, sondern eine Konfrontation, in der das Machtverhältnis sehr schnell kippt. Und an genau dieser Stelle beginnt die Überlieferung, die Anne, Bonnie und Mary Read später so groß machen wird. In Johnsons Version des Falls heißt es über den Moment der Gefangennahme, when they came to close quarters, none kept the deck except Mary Read and Anne Bonnie and one more. Auf Deutsch, als sie in den Nahkampf gerieten, blieb niemand auf dem Deck außer Mary Read, Anne Bonnie und noch einer weiteren Person. Das ist ein Satz, der sitzen bleibt, weil er in einem einzigen Bild alles verdichtet, wofür die beiden später stehen sollen. Mut, Trotz, Sichtbarkeit und die Demütigung der Männer um sie herum. Genau deshalb muss man ihn vorsichtig behandeln. Diese Szene kommt in dieser Form aus Johnsons Buch. Sie ist nicht als wortgetreues Protokoll einer neutralen Beobachterin überliefert. Johnson selbst stützt sich dabei offenbar auf Aussagen, die upon a trial gemacht worden seien, also bei ihrem Prozess, und schreibt ausdrücklich, dass einige der gegen Mary Read aussagenden Männer unter Eid erklärt hätten, niemand sei in Kampfsituationen entschlossener gewesen als sie und Anne Bonnie. Das ist historisch interessant, weil es zeigt, dass der Ruf der beiden als entschlossene Kämpferin sehr früh im Umlauf war. Es bleibt aber eine vermittelte Überlieferung und kein stenografiertes Bordtagebuch. Man sollte sie also erzählen, gerade weil sie so einprägsam ist, aber nicht so, als könnte man jede Bewegung dieser Nacht auf die Sekunde genau rekonstruieren. Noch berühmter ist der nächste Satz. Johnson schreibt, Mary Read habe die Männer unter Deck aufgefordert, to come up and fight like men, hochzukommen und wie Männer zu kämpfen. Und als sie sich nicht rührten, habe sie ihre Waffe in den Laderaum hinunter abgefeuert, dabei einen getötet und andere verwundet. Das ist eine gewaltige Szene. Roh, wütend, beinahe zu gut, um nicht erzählt zu werden. Und sie gehört genau deshalb zu dem Stoff, aus dem ihr Nachruhm gemacht ist. Mary Read erscheint darin nicht nur als widerständige Figur, sondern als jemand, der in einem Moment des Zusammenbruchs nicht nach Sicherheit sucht, sondern Gewalt gegen die eigenen Männer richtet, weil sie deren Feigheit nicht erträgt. Historisch sauber muss man hier zwei Dinge gleichzeitig sagen. Erstens, diese Geschichte ist Teil der zentralen Überlieferung und hat das Bild von Mary Read entscheidend geprägt. Zweitens, gerade dieses Detail ist quellenkritisch heikel. Moderne Darstellungen weisen darauf hin, dass die Johnson-Szene nicht eins zu eins durch die bekannten Gerichtsakten gedeckt ist und dass im eigentlichen Gefecht nach dem heutigen Forschungsstand niemand nachweislich durch Marys Schuss in den Laderaum getötet wurde. Der Kern, dass Bonnie und Read als kämpferischer und präsenter geschildert werden als die meisten Männer der Crew, ist früh und stark überliefert. Die genaue Ausmalung mit dem Schuss in Holt gehört jedoch zu den Passagen, die man als Johnson-Erzählung markieren sollte. Gerade weil sie dramaturgisch so perfekt ist, muss man sie nicht verschweigen. Man muss sie nur als das erzählen, was sie ist. Eine wirkmächtige, aber nicht völlig gesicherte Ausschmückung innerhalb der frühesten großen Bonnie Read-Narration. Trotzdem verrät diese Überlieferung etwas sehr Wahres über die Art, wie Anne Bonnie und Mary Read bereits kurz nach ihrer Gefangennahme gesehen wurden. Nicht als Frauen, die zufällig an Bord gewesen waren. Nicht als bloße Anhängsel von Rackham. Vielmehr als Figuren, an denen sich Mut und Scham, Gewalt und Geschlecht, Loyalität und Verachtung kristallisieren konnten. Die Männer verschwinden in dieser Szene fast im Dunkel unter Deck. Bonnie und Reed stehen sichtbar oben. Schon in der Erinnerung beginnt hier die Verschiebung, die später so mächtig wird. Der Kapitän, dessen Name die Crew trägt, verliert an Statur, während die beiden Frauen größer werden. Für Rackham selbst ist das verheerend. Die spätere Legende hat seine Fahne behalten, seinen Spitznamen und seine Kleidung. Aber gerade im Moment des Zusammenbruchs lebt sein Nachruhm von einem Kontrast, der ihm nicht schmeichelt. Der Kapitän, der die Geschichte nominell anführt, endet im Schatten der beiden Frauen, die in der Überlieferung die letzten auf dem Deck bleiben. Das ist historisch vielleicht nicht in jeder Pointe belegbar. Als Struktur der Erinnerung ist es aber eindeutig. Noch bevor das Gericht spricht, hat die Erzählung ihren moralischen Sieger bereits gewählt. Nach dem kurzen Gefecht ist alles plötzlich vorbei. Die Crew wird überwältigt, festgesetzt und nach Jamaika gebracht. Was eben noch eine kleine, bewegliche Piratenwelt auf See war, wird nun in einen kolonialen Rechtsraum überführt. Und hier ändert sich auch der Ton der Geschichte. An Bord ging es um Instinkt, Geschwindigkeit, Rausch und Einschüchterung. An Land warten Formeln, Zeugen, Anklagepunkte und ein Gericht, das aus Taten wieder Namen macht. Santiago de la Vega ist kein Ort für Legenden. Es ist die damalige Hauptstadt Jamaikas. Verwaltungszentrum, Gerichtsort, ein Raum aus Protokollen, Zuständigkeiten und kolonialer Macht. Was auf See noch als Bewegung, Lärm und Chaos erschien, wird hier in Anklagepunkte übersetzt. Aus einer Crew werden Namen, aus einem Überfall wird ein Delikt. Aus zwei Frauen, die auf einem Schiff gegen jede Erwartung sichtbar geworden sind, werden Angeklagte, die man in ein Verfahren einpasst, das nicht für Ausnahmen gebaut wurde. Der zeitliche Ablauf lässt sich heute recht gut fassen. Rackham und mehrere Mitglieder seiner Crew wurden zunächst am 16. November 1720 in einem Admiralty Court unter dem Vorsitz von Sir Nicholas Laws verurteilt. Anne Bonny und Mary Read standen nicht in diesem ersten Verfahren, sondern wurden am 28. November 1720 gemeinsam vor Gericht gestellt. Allein diese Trennung ist aufschlussreich, weil sie zeigt, dass ihr Fall innerhalb weniger Tage zu einer eigenen öffentlichen Angelegenheit wurde. Die Law Library of Congress betont ausdrücklich, dass der gemeinsame Prozess der beiden highly publicized war, also stark öffentlich beachtet wurde, gerade weil es sich um zwei weibliche Piratinnen handelte. Die Anklage selbst ist nicht geheimnisvoll, sondern brutal gewöhnlich für diese Zeit. Piraterie bedeutet im britischen Kolonialraum nicht Abenteuer, sondern Kapitalverbrechen. Das Gericht verließ die Vorwürfe, die Taten werden einzeln benannt und Bonnie und Reed plädieren zunächst auf nicht schuldig. Dann treten Zeugen auf. Einer der wichtigsten Namen, die in diesem Zusammenhang immer wieder auftauchen, ist Dorothy Thomas. Sie hatte Rackhams Crew in einem Kanu erlebt und sagte gegen Bonnie und Reed aus. Nach der Zusammenfassung der Library of Congress beschrieben die Zeugen die beiden als aktiv beteiligte Mitglieder der Crew, nicht als zufällige Begleiterin. Mehrere erklärten außerdem, sie hätten Bonnie und Reed in Männerkleidung gesehen. Das ist ein zentraler Punkt, weil er hier zum ersten Mal das, was in den späteren Erzählungen so groß wird, unter juristischem Druck fixiert wird. Die beiden Frauen nicht am Rand, sondern mitten in der Handlung. Man spürt an diesem Prozess sehr deutlich, wie hart das koloniale Recht mit Piraterie umging. Es gibt keinen romantischen Rest, keinen bewundernden Blick auf Widerstand oder Freiheit. Was draußen auf See vielleicht wie ein Moment von Selbstermächtigung wirkt, erscheint hier noch als ein Angriff auf Eigentum, Ordnung und Krone. Deshalb ist diese Szene so stark. Denn während die Männer der Crew bereits verurteilt oder hingerichtet werden, sitzen hier zwei Frauen, deren ganze Präsenz in diesem Raum schon wie ein Affront wirken muss. Nicht nur, weil sie an einer Piratencrew beteiligt waren, sondern weil sie die Ordnung der Geschlechter gleich mitgestört haben. Das macht sie in diesem Gerichtssaal doppelt sichtbar. Als Kriminelle und als Abweichung. Der Schuldspruch selbst überrascht nicht. Bonnie und Reed werden schuldig gesprochen und zum Tod verurteilt. In einem anderen Text wäre das der Endpunkt. Hier ist es der Moment, in dem die Geschichte ihre berühmtesten Worte bekommt. Smithsonian Ocean überliefert die Formulierung in genau dieser Form. My Lord, we pled our bellies. Auf Deutsch, mein Herr, berufen uns auf unsere Schwangerschaft. Der Satz ist deshalb so stark, weil er zugleich juristisch kühl und körperlich radikal ist. Keine große Rede, kein Pathos, kein Versuch, sich moralisch zu retten. Stattdessen ein Satz, der das Verfahren auf den Körper zurückwirft und das Gericht zwingt, seine eigene Ordnung ernst zu nehmen. Nach englischem Recht durfte eine schwangere Frau nicht sofort hingerichtet werden. Das ungeborene Kind galt als unschuldig. Genau diese Regel machen Bonnie und Reed sich in diesem Moment zunutze, in dem eigentlich alles entschieden scheint. Die Library of Congress fasst den Ablauf danach sehr klar zusammen. Nach dem Urteil erklärten beide, schwanger zu sein und baten um Aufschub ihrer Exekution. Ein Arzt untersuchte sie und bestätigte die Schwangerschaft. Erst dadurch wurde aus einem berühmten Satz auch ein wirksamer Rechtsakt. Diese Sequenz ist für die ganze Geschichte fast wichtiger als jede spätere Popkultur, weil sie einer der seltenen Momente ist, in denen Bonnie und Reed nicht nur erzählt werden, sondern innerhalb eines dokumentierten Verfahrens handeln. Es ist kein heroischer Schwertmoment, keine überlieferte Kneipenszene und keine spätere Illustration. Es ist ein Eingriff in das Urteil selbst. Und vielleicht liegt genau darin eine andere Form von Trotz. Nicht draußen mit Pistolen auf dem Deck, sondern drinnen im Gericht mit einem Satz, der plötzlich alles verzögert. Was hier ebenfalls auffällt, ist die seltsame Doppelbewegung von Öffentlichkeit und Entzug. Der Prozess macht beides sichtbarer als zuvor. Und doch bleibt ihr Inneres darin vollkommen unzugänglich. Wir wissen, was ihnen vorgeworfen wurde. Wir wissen, wie das Gericht reagierte. Wir kennen den einen berühmten Satz. Aber wir wissen nicht, wie sie einander in diesem Raum ansahen, ob sie Angst hatten, ob sie damit gerechnet hatten, ob sie aufeinander vorbereitet waren oder nicht. Das Gericht archiviert Taten, Rollen und Rechtsfolgen. Gefühle hinterlässt es nicht. Vielleicht wirkt dieser Moment gerade deshalb so stark. Er ist maximal konkret und bleibt trotzdem in seinem Zentrum verschlossen. Draußen kann aus solchen Lücken später jede Art von Geschichte wachsen. Im Gericht selbst gibt es dafür keinen Platz. Dort zählt nur, was vorgelesen, beschworen, bestätigt und verurteilt werden kann. Und genau deshalb ist dieser Prozess der dokumentarische Kern des ganzen Themas. Alles, was vorher über sie erzählt wurde, bewegt sich irgendwo zwischen Plausibilität und Legendenbildung. Hier wird es greifbar, nicht schöner, aber fester. Anne Bonny und Mary Read sind an diesem Punkt keine Schattenfiguren mehr, sondern Teil eines kolonialen Aktenzusammenhangs, der sie festhalten wollte, um sie zu beseitigen. Dass ausgerechnet dort ihr berühmtester Satz entsteht, ist fast schon bitter passend. Denn der Raum, der sie brechen soll, gibt ihnen zugleich die wenigen Worte, mit denen sie heute zitiert werden. Tim schaut einmal jetzt genauer darauf, warum ausgerechnet Anne Bonny und Mary Read bis heute unser Bild von Piratinnen so stark prägen. Und warum bei Frauen in solchen Geschichten fast nie nur die Tat erinnert wird, sondern immer auch der Tabubruch.
Was an Anne Bonny und Mary Read bis heute so hartnäckig wirkt, hat nur zum Teil mit dem zu tun, was sie nachweislich getan haben. Der andere, mindestens ebenso wichtige Teil liegt darin, wie sehr sie sich für Projektionen eignen. Zwei Frauen in einer Welt, die wir ohnehin nur halb historisch und halb durch Popkultur kennen, reichen offenbar bis heute aus, um eine ganze Vorstellungsmaschine in Gang zu setzen. Anne Bonny und Mary Read sind nicht nur historische Figuren, sie sind auch Produkte dessen, was drei Jahrhunderte aus ihnen gemacht haben. Bei männlichen Piraten ist diese Mechanik schon stark genug. Blackbeard, Roberts, Kidd, das sind Namen, die fast automatisch Abenteuer, Gewalt, Flaggen und eine gewisse schmutzige Freiheit evozieren. Bei Frauen verschiebt sich der Ton sofort. Dann geht es nicht mehr nur um Seeräuberei, sondern um Abweichung, um Skandal, um Kleidung, um Körper, um die Frage, wie diese Frauen sich angezogen haben, wen sie begehrten, wie weiblich oder unweiblich sie gewesen seien. Das ist keine Kleinigkeit, sondern ein Muster. Die neuere Forschung beschreibt genau diese Verschiebung sehr deutlich. Taggin Evans argumentiert in ihrem Aufsatz von 2024, dass Bonny und Reed als violent female criminals nicht nur gegen das Gesetz, sondern auch gegen das masculine gendering of crime and violence verstoßen, also gegen die tief männlich kodierte Vorstellung davon, wer in der Geschichte Gewalt ausüben darf und wie diese Gewalt gelesen wird. Das erklärt auch, warum ausgerechnet diese beiden so berühmt geworden sind, obwohl ihre gesicherte Piratenkarriere kurz war und die Quellenlage viel schmaler ist als bei manchen männlichen Zeitgenossen. Ihre Geschichte bietet gleich mehrere Reibungsflächen auf einmal. Sie sind Piratinnen und Frauen. Sie sind bewaffnet und sichtbar. Sie passen nicht in das Bild der gefügigen Frau des frühen 18. Jahrhunderts, aber auch nicht in das klassische Piratenbild, das in der Erinnerung meist männlich bleibt. Wer so quer zur Ordnung steht, wird leichter erinnert, nicht unbedingt gerechter, aber nachhaltiger. Dazu kommt die Frage der Kleidung und die ist heikler, als sie in vielen Nacherzählungen wirkt. Die überlieferte Geschichte liebt es, Mary Read als Frau zu erzählen, die als Junge aufwuchs und später in Männerkleidung als Soldat und Matrose durch die Welt ging. Für Anne Bonny ist das Motiv weniger zentral, aber auch sie wird in vielen Darstellungen über Männerkleidung, Pistolen und eine betont maskuline Präsenz definiert. Historisch sauber muss man hier unterscheiden. Dass die beiden in späteren Texten und in der Geschichtskultur regelmäßig in Männerkleidung erscheinen, ist eindeutig. Dass insbesondere Marys Lebensgeschichte als Crossdressing-Biografie tradiert wurde, ebenso. Aber selbst das Royal Museum Greenwich mahnt zur Vorsicht und verweist darauf, dass praktische Kleidung an Bord nicht dasselbe ist wie eine moderne Identitätserzählung. Anders gesagt, nicht jede Frau in Hosen wollte ein Mann sein und nicht jede überlieferte Szene lässt sich so lesen, wie moderne Popkultur sie gern lesen würde. Gerade deshalb ist es so interessant, wie spätere Kultur aus diesen Figuren Identitäten macht. In manchen Darstellungen erscheinen Bonny und Read fast als feministische Urgestalten, in anderen als erotisierte Ausnahmen, in wieder anderen als queer-kodierte Figuren, an denen moderne Fragen von Geschlecht und Begehren rückwirkend verhandelt werden. Evans beschreibt diesen Prozess als Queering der beiden Piratinnen. Nicht im Sinne einer simplen Behauptung über Privatleben, sondern als Hinweis darauf, dass ihre Figuren immer wieder genutzt werden, um Instabilität in Geschlecht, Begehren und Gewalt sichtbar zu machen. Das ist für die historische Forschung wichtig, weil es ein Missverständnis vermeidet. Es geht nicht darum, aus dem 18. Jahrhundert mit Gewalt heutige Identitätsbegriffe herauszulesen. Es geht darum zu zeigen, dass spätere Lesarten an Bonny und Read genau jene Unruhe anlagern, die ihre Geschichten seit Johnson ohnehin mit sich tragen. Und Johnson ist hier überhaupt der Schlüssel. A General History of the Pirates liefert nicht nur Fakten, soweit sie vorhanden sind, sondern vor allem erzählbare Bilder. Mary als verkleidete Soldatin, Anne als rebellische Tochter und kompromisslose Geliebte. Die beiden als kämpfende Frauen unter feigen Männern. Das sind keine neutralen Verwaltungsnotizen. Das sind Szenen, die wirken sollen. Und weil sie wirken, sind sie geblieben. In diesem Sinn ist Johnson nicht nur Chronist, sondern Miterfinder der Piraten, wie wir sie heute kennen. Gefährlich, sichtbar, sexuell aufgeladen, widersprüchlich, nie ganz einzuordnen. Genau deshalb muss man diese Geschichten erzählen, selbst wenn man sie nicht als gesicherte Tatsachen verkauft. Sie haben das Nachleben der beiden mindestens genauso stark geprägt wie die Gerichtsakten. Man kann das sehr gut an der Bildproduktion sehen. Wenn Anne Bonny und Mary Read heute illustriert werden, dann fast nie als müde, hungernde, vom Salzwasser zerfressene Menschen in einem prekären maritimen Milieu. Stattdessen bekommen wir ikonische Figuren, Pistole, Säbel, offenes Haar, Haltung, Blick. In der Sammlung des Royal Museum Greenwich gibt es einen Druck mit beiden als klar erkennbares Duo. Anne mit Schusswaffe, Mary mit Klinge. Solche Bilder sagen oft mehr über das 19. und 20. Jahrhundert aus als über 1720. Sie verwandeln historische Unsicherheit in visuelle Gewissheit. Und sie machen aus zwei fragmentarisch belegten Frauen ein wiedererkennbares Paar, das bis heute zirkuliert. Dabei lohnt sich ein Blick auf die Schieflage, die darin steckt. Ein männlicher Pirat darf in der Erinnerung brutal sein und bleibt trotzdem ein Abenteurer. Eine weibliche Piratin muss fast immer zusätzlich etwas anderes sein. Anstößig, sexy, außergewöhnlich, rätselhaft oder moralisch erklärungsbedürftig. Genau diese Überfrachtung macht Bonny und Read so anschlussfähig. Sie sind nicht einfach Piratinnen, sondern fast immer Kommentarfläche für etwas Größeres. Für weibliche Wut, für sexuelle Grenzüberschreitung, für Crossdressing, für queere Lesbarkeit, für Vermarktung, für die Fantasie eines Lebens jenseits der vorgesehenen Rollen. Das macht sie kulturell enorm produktiv, aber historisch auch schwierig, weil man sehr schnell mehr über das Jahrhundert der Darstellung lernt als über das 18. Jahrhundert selbst. Das Interessante ist, dass dieser Mechanismus nicht erst in modernen Serien oder Games beginnt. Er steckt schon in der frühen Überlieferung. Johnson weiß genau, was er da schreibt. Er macht aus Bonnie und Reed keine Randfiguren, sondern Kontrastmaschinen. Sie erscheinen schärfer, entschlossener und erinnerungswürdiger, gerade weil sie in einer Männerwelt auftauchen. Diese Dramaturgie hat sich bis heute gehalten. In neueren Adaptionen wie Black Sails oder Computerspielen wie Assassin's Creed 4 Black Flag leben Bonnie und Reed genau deshalb weiter, weil sie beides zugleich liefern. Historische Aura und maximale Lesbarkeit für heutige Themen. Das ist keine Verfälschung von außen, sondern die Fortsetzung eines Musters, das schon im 18. Jahrhundert angelegt war. Möglicherweise liegt hier auch der eigentliche Unterschied zwischen Geschichte und Projektion. Geschichte ist sperrig, lückenhaft und oft unerquicklich. Projektionsflächen sind elegant. Sie bieten Muster an, in die wir unsere Fragen hineinschreiben können. Anne, Bonnie und Mary Read sind historisch nicht deshalb so groß, weil wir über sie so viel wissen, sondern fast umgekehrt. Weil wir an den entscheidenden Stellen wenig wissen und die Überlieferung früh gelernt hat, diese Lücken attraktiv zu füllen. Darin steckt eine Ironie, die ziemlich gut zum Thema Piraterie passt. Ausgerechnet zwei Frauen, die in den Akten der Kolonialmacht festgehalten wurden, überleben nicht als juristische Fälle, sondern als Bilder, die sich dieser Ordnung immer wieder entziehen. Wenn man es ganz nüchtern sagt, sind Anne, Bonnie und Mary Read zwei historische Frauen mit einem kleinen gesicherten Kern und einem gewaltigen, erzählten Überbau. Wenn man es weniger nüchtern sagt, sind sie vielleicht genau deshalb so langlebig. Sie geben jederzeit etwas anderes zurück. Dem 18. Jahrhundert einen Skandal, dem 19. Jahrhundert eine Illustration, dem 20. Jahrhundert Abenteuer, dem 21. Jahrhundert Debatten über Gender, Queerness, Vermarktung und Erinnerung. Ihre kulturelle Macht liegt vielleicht genau darin, dass wir sie nie nur als historische Figuren betrachten können, sondern immer auch unsere eigenen Vorstellungen von Freiheit, Geschlecht und Gewalt in sie hineinlesen.
Tim hat gerade gezeigt, wie viel von Anne Bonnie und Mary Read längst nicht mehr nur Geschichte ist, sondern Spiegelbild. Deshalb lohnt sich jetzt der Blick auf einen einzigen Satz, der so scharf ist, dass er 3 Jahrhunderte überlebt hat, ganz egal, ob er genauso gefallen ist oder nicht. Was von Anne Bonnie geblieben ist, lässt sich kaum besser an einer einzigen zugeschriebenen Bemerkung zeigen als an dieser. Nachdem John Rackham am 18. November 1720 in Port Royal gehängt worden war, soll Anne Bonnie ihn noch gesehen und zu ihm gesagt haben, sie bedauere, ihn dort zu sehen. Aber wenn er like a man gekämpft hätte, hätte er nicht like a dog gehängt werden müssen. In der Fassung des Royal Museums of Greenwich lautet das Zitat nach Captain Johnson, that she was sorry to see him there, but if he had thought like a man, he need not have been hanged like a dog. Das ist ein brutaler Satz und genau deshalb ist er geblieben. Er ist kalt, schneidend und vollkommen unromantisch. Kein letzter Blick voller Treue, keine verklärte Piratenliebe, kein gemeinsames Pathos gegen die Krone. Stattdessen eine Abrechnung. Und wenn man sich anschaut, wie Rackham in der Überlieferung der letzten Stunden dasteht, dann wirkt dieser Satz fast wie die endgültige Pointe einer Geschichte, die ihn längst überholt hatte. Denn schon bei der Gefangennahme hatte sich das Bild festgesetzt, dass Bonnie und Reed kämpferischer gewesen seien als viele Männer der Crew. Dieser spätere Satz an Rackham machte aus diesem Eindruck ein Urteil. Nicht das Gericht spricht hier das letzte Wort über ihn, sondern die Frau, die in der Erinnerung härter geworden ist als der Kapitän selbst. Gerade deshalb gehört dieser Satz trotzdem in die Geschichte hinein und nicht an den Rand. Denn auch wenn er vielleicht eher Johnsons dramatischer Verdichtung als einem stenografischen Mitschnitt entspricht, erzählt er eine Wahrheit über den Nachhall dieser Figur. Anne Bonnie wird nicht erinnert, weil sie besonders gut dokumentiert wäre. Sie wird erinnert, weil die Überlieferung ihr Momente gegeben hat, die so scharf sind, dass sie alles andere überdauern. Männliche Piraten hinterlassen oft Namen, Schiffe, Überfälle, Flaggen. Anne Bonnie hinterlässt in der Erinnerung einen Satz, der eine ganze Beziehung, eine ganze Hierarchie und einen ganzen Mythos mit einem einzigen Hieb zerlegt. Darin steckt auch etwas sehr Unbequemes. Die spätere Kultur hat aus Bonnie und Rackham oft ein Paar gemacht. Fast als müssten selbst Piratinnen am Ende doch wieder in eine bekannte Erzählform zurückkehren. Kapitän und Geliebte, Gefahr und Leidenschaft, Schicksal und Galgen. Der Satz sprengt genau diese Bequemlichkeit. Wenn er so gefallen ist, dann ist er keine romantische Schlussszene, sondern das Gegenteil davon. Dann sagt Anne Bonnie dem Mann, mit dem sie verbunden war, nicht, dass sie ihn liebt, vermisst oder bedauert. Dann sagt sie ihm, dass er seinen Tod selbst verschuldet hat, weil er nicht der war, für den man ihn hielt. Das ist einer der Gründe, warum dieser Moment so modern wirkt. Er verweigert die sentimentale Ordnung, die späteren Erzählungen Frauen so gerne überstülpen. Und natürlich ist genau das auch Teil seines Erfolgs. Ein solcher Satz überlebt nicht nur, weil er vielleicht gesprochen wurde, sondern weil er perfekt weitererzählt werden kann. Er passt auf eine Seite, auf ein Poster, in eine Doku, in eine Serie, in ein Zitatbuch. Er reduziert eine widersprüchliche historische Figur auf einen glasklaren Moment von Trotz. Das ist die Stärke und das Problem solcher Überlieferungen zugleich. Sie machen eine Person lesbar, aber sie machen sie auch kleiner als die ganze historische Wirklichkeit. Anne Bonny wird nicht mehr als eine Frau mit Lücken im Lebenslauf, mit ungesicherten Vorleben und mit kurzbelegter Piratenkarriere erinnert, sondern als die Frau mit diesem Satz. Und vielleicht liegt gerade darin die besondere Härte ihrer Nachgeschichte, dass von ihr oft nicht mehr übrig bleibt als ein paar Akten, ein paar Legenden, ein paar Beleidigungen, die schärfer wurden als fast alles andere. Wenn man diesen Moment also ernst nimmt, dann nicht, weil man beweisen könnte, dass Anne Bonny exakt diese Worte im exakt richtigen Augenblick gesprochen hat, sondern weil dieser Satz zeigt, was die Überlieferung aus ihr gemacht hat und warum. Aus Rackham wurde ein Name mit Fahne. Aus Anne Bonny wurde eine Stimme, die ihn noch im Untergang überlebt. Das ist vielleicht nicht dieselbe Art von Wahrheit wie ein Gerichtsprotokoll, aber es ist die Art von Wahrheit, an der sich Legenden festbeißen. Von Mary Read bleibt nach dem Prozess am Ende weniger als von ihrem Nachruhm, aber mehr als von Anne Bonny. Das ist schon fast eine kleine historische Grausamkeit. Ausgerechnet die Figur, deren Leben so oft als Verkleidungs-, Kampf- und Überlebensgeschichte erzählt wird, endet in den Quellen plötzlich sehr still. Die Law Library of Congress schreibt, Mary sei im Gefängnis von Typhus erkrankt und am 28. April 1721 gestorben. Das Royal Museum Greenwich formuliert vorsichtiger von einem Fieber im April 1721. Sicher ist damit vor allem eines. Mary Read verschwindet nicht in Legenden, sondern sehr wahrscheinlich in einer Gefängniszelle auf Jamaika, nur wenige Monate nach dem Prozess. Dass ihr Tod nicht bloß eine spätere Ausschmückung ist, macht den Unterschied. Hier verlassen wir den Bereich der schönen, wirksamen Erzählung und treten wieder auf etwas härteren Boden. Für Marys Ende gibt es in der Forschung und in den institutionellen Zusammenfassungen einen relativ stabilen Konsens. Gefängnis, Krankheit, Tod im Frühjahr 1721. Das ist nicht viel, aber es ist mehr, als Anne Bonny am Ende zugestanden wird. Anne Bonny kippt nach dem Prozess wieder in genau jene Unschärfe zurück, aus der sie vorher nur kurz herausgetreten war. Gerade weil sie heute so berühmt ist, wirkt das fast absurd. Man kennt den Namen, die Bilder, den Satz an Rackham. Die großen Erzählungen über Nassau, Pistolen und Widerstand. Aber sobald man fragt, was nach 1720 aus ihr wurde, wird es still. Johnson schreibt über sie, was seitdem aus ihr geworden ist, können wir nicht sagen. Nur das wissen wir, dass sie nicht hingerichtet wurde. Das ist vielleicht der ehrlichste Satz der ganzen Überlieferung. Er sagt nicht wenig, sondern fast alles. Sie verschwand nicht in der Exekution, aber sie verschwand aus der sicheren Geschichte. Genau aus dieser Leerstelle wachsen dann die späteren Geschichten. Eine der bekanntesten besagt, Anne Bonny sei freigekommen, nach South Carolina zurückgekehrt und habe dort ein langes Leben geführt. Das Royal Museum of Greenwich erwähnt diese Version ausdrücklich, aber eben als Behauptung. Es werde behauptet, sie sei nach South Carolina zurückgekehrt und dort im April 1782 gestorben. Auch das Dictionary of Irish Biography bleibt an dieser Stelle vorsichtig und sagt schlicht, es sei unbekannt, was mit Bonny oder ihrem Kind geschah. Historiker hätten lediglich die Vermutung geäußert, ihr gut vernetzter Vater könnte ihre Freilassung erreicht und sie nach Carolina zurückgebracht haben. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man solche Nachgeschichten erzählen sollte. Es gibt noch andere Möglichkeiten und auch sie gehören zur Geschichte dieser Figur, selbst wenn sie nicht im selben Sinn belegbar sind wie ein Prozessdatum. In neueren Debatten taucht immer wieder der Hinweis auf einen Eintrag Anne Bonny in einem jamaikanischen Begräbnisregister von 1733 auf. Das ist interessant, weil Ort und Name natürlich Aufmerksamkeit erzeugen. Aber selbst dort endet die Spur nicht in Gewissheit, sondern wieder nur in Wahrscheinlichkeit. War das wirklich die Anne Bonny aus Rackhams Crew oder nur eine andere Frau mit demselben Namen? Wer aus solchen Spuren ein sauberes Ende bauen will, macht aus Geschichte oft schon wieder eine Erzählung. Gerade Anne Bonny bleibt an dieser Stelle widerständig. Sie verweigert die ordentliche letzte Seite. Das könnte genau der Grund sein, warum sie kulturell fast noch stärker geworden ist als Mary Read. Mary hat ein Ende, traurig und knapp, aber immerhin eines. Anne hat stattdessen Raum. Und Raum ist für Legenden immer besser als Gewissheit. Eine Frau, die aus der Akte verschwindet, kann zurück nach Carolina gehen, ein stilles Leben führen, früh sterben, alt werden, unter anderem Namen weiterleben oder einfach als Phantom der Pirateriegeschichte im Halbdunkel bleiben. Das ist mehr als nur ein kurioses Quellenproblem. Es erzählt auch etwas darüber, wie Frauen in der Geschichte sichtbar und unsichtbar werden. Anne Bonny ist berühmt geworden, um illustriert, verfilmt, gedeutet und zitiert zu werden. Aber die historische Gewissheit über ihr späteres Leben ist so schmal, dass sie am Ende fast wieder in dieselbe Unsicherheit zurückfällt, aus der sie kurz herausgetreten war. Das ist keine Nebensache. Es ist fast schon ein Muster. Männliche Piraten hinterlassen häufiger Listen von Kaperfahrten, Prozessen, Kopfgeldern, Schiffswegen. Bei Frauen genügt oft ein kleiner Bruch mit der Ordnung, damit sie unsterblich werden und gleichzeitig biografisch unscharf bleiben. Ruhm und Wissen sind nicht dasselbe. Gerade bei ihnen liegen beide Dinge erstaunlich weit auseinander. Das ist vielleicht der trotzigste Gedanke, den diese Geschichte am Ende anbietet. Dass historische Berühmtheit kein Schutz vor Auslöschung ist. Dass man zur Legende werden kann und trotzdem im Archiv verschwindet. Dass Namen überdauern und Leben verloren gehen. Mary Read stirbt in den Quellen klein, krank und eingeschlossen. Anne Bonny lebt in den Quellen größer weiter. Aber nur als offene Frage. Die eine hat ein Ende ohne Nachruhm im Moment des Sterbens. Beides ist auf seine Weise unbefriedigend. Und beides passt erschreckend gut zu einer Geschichte, in der Frauen nur dann sichtbar wurden, wenn sie die falsche Rolle am falschen Ort spielten. Die Geschichte endet also nicht dort, wo die Akten enden. Aus Anne Bonny und Mary Read werden im Lauf der Jahrhunderte nicht einfach historische Figuren mit Nachruhm, sondern Popfiguren. Das klingt nach Abstieg, ist aber eigentlich eine zweite Geburt. Denn in der Popkultur überleben sie auf eine Weise, die der Geschichte selbst oft verwehrt bleibt. Mit Gesichtern, Haltung, Farben, Waffen, Beziehungen und Bedeutung, die man sofort wiedererkennt, auch wenn der historische Kern darunter erstaunlich schmal geblieben ist. Das Royal Museum Greenwich zeigt auf seine Weise sehr klar, seit Jahrhunderten sind die Leben von Anne Bonny und Mary Read untrennbar miteinander verbunden. Diese Verknüpfung beginnt nicht erst mit Streaming-Serien oder Videospielen. Sie steckt schon in den frühen Drucken des 18. Jahrhunderts, in denen Bonny und Read oft gemeinsam gezeigt werden. Bewaffnet, sichtbar, nebeneinander, als wären sie von Anfang an als ikonisches Paar gedacht gewesen. Die Sammlung des Royal Museums Greenwich führt einen alten Druck genau unter diesem gemeinsamen Blick. The Female Pirates zeigt beide zusammen und macht daraus ein Motiv, das weit über den dokumentierten historischen Moment hinausweist. Solche Bilder tun etwas sehr Einfaches und sehr Wirksames. Sie machen aus einer lückenhaften Geschichte oft ein visuelles Versprechen. Man muss die Akten nicht kennen, wenn man das Bild einmal gesehen hat. Genau da beginnt der Weg von der Gerichtsakte zur Popfigur. Hier sind zwei Frauen, die gegen alles standen, was für sie vorgesehen war. Und wer Popkultur mit klareren Konturen arbeitet als Geschichte, werden aus Anne Bonny und Mary Read schnell Figuren, die mehr tragen müssen als nur ihren eigenen historischen Kern. Sie werden Zeichen für Rebellion, für sexuelle Unruhe, für Gewalt, für Freiheit, für queere Lesbarkeit, für weibliche Wut und für alles, was der Piratenmythos ohnehin schon verspricht. Tegan Evans beschreibt genau dieses Nachleben, wenn sie zeigt, wie Bonny und Read bis heute queert und kulturell neu aufgeladen werden. Das heißt nicht, dass man ihm beliebig alles andichten darf. Es heißt nur, dass spätere Zeiten in diesen beiden Figuren immer wieder etwas finden, das sie selbst gerade brauchen. Besonders sichtbar wird das in modernen Erzählmedien. In Black Sails tauchen Anne Bonny und Jack Rackham prominent auf. Mary Read wird in der späteren Staffelwelt nicht in gleicher Weise als dauerhafte Hauptfigur ausgebaut, aber das ganze Serienuniversum lebt erkennbar davon, historische Piratenfiguren neu zu dramatisieren und ihre Beziehungen, Begehren und Konflikte an heutige Sehgewohnheiten anzuschließen. historische Piraterie wird nicht bloß nacherzählt, sondern emotional und ästhetisch neu komponiert. Bonnie wird darin nicht nur zur Randnotiz, sondern zu einer Figur mit eigener Wucht. Das passt genau zu dem, was Evans über die kulturelle Verarbeitung dieser Frauen schreibt. Sie werden nicht archiviert, sie werden fortgeschrieben. Noch direkter ist das in Assassin's Creed 4 Black Flag zu sehen. Dort wird Mary Read zu einer der erinnerungsstärksten Figuren des Spiels. Und ihre historische Biografie wird bewusst in eine größere Abenteuermythologie eingearbeitet. Der Beitrag The Assassin and the Barmaid untersucht genau diese Darstellung als Fallspiel und macht deutlich, wie moderne Medien Bonnie und Read nicht einfach übernehmen, sondern umbauen. Es geht dann nicht mehr nur darum, wer Mary Read 1720 wirklich war, sondern darum, welche Version von Mary Read in einem Spiel des 21. Jahrhunderts funktionieren soll. Kompetent, tragisch, geheimnisvoll, sofort lesbar. Das ist kein Makel, sondern Teil des Mechanismus. Popkultur arbeitet nicht gegen die Lücken der Geschichte, sondern mit ihnen. Hinzu kommt eine zweite, fast noch wirksamere Ebene. Die unendliche Reproduktion von Piratenbildwelten, Festivals, Museumsausstellungen, Illustrationen, Merch, Tattoo-Ästhetik, Reenactments, Cosplays, Instagram-taugliche Piratenromantik. All das braucht Figuren, die schneller erkannt werden, als ihre Quellen gelesen werden. Bonnie und Read eignen sich dafür perfekt. Sie sind historisch früh genug, um echt zu wirken, aber erzählerisch offen genug, um immer wieder neu modelliert zu werden. Dass genau diese Kombination kulturell stärker zündet als nüchtere historische Bedeutung, sagt wahrscheinlich mehr über uns als über das 18. Jahrhundert. Wir wurden verurteilt, erzählt, verzerrt, vermarktet und vereinnahmt. Und trotzdem sind sie nie ganz verschwunden. Vielleicht ist das die letzte Pointe dieser Geschichte. Dass ausgerechnet dort, wo die Quellen uns im Stich lassen, die Erinnerung am schärfsten geworden ist. Okay, Tim, irgendwie haben wir ja jetzt einen groben Überblick über die bekommen, aber halt mit einer gewissen Vorsicht. Das wird ja sehr klar von mir auch herausgestellt. Ich habe mich auch noch gefragt, was glaubst du, was wären wir beide für Charaktere gewesen, wenn wir auf einem Piratenschiff zusammen gewesen wären? Wir können auch auf gegnerischen Piratenschiffen
sein. Ich habe überlegt, ob das Zusammensein, also nicht das partnerschaftliche Zusammensein, sondern dass wir zusammen als Team quasi da sind, ob das einen Unterschied machen würde. Oder als wenn wir einzeln da wären, also wenn du jetzt einzeln auf dem Schiff bist. Weil ich glaube, ich könnte mich irgendwie ganz gut, das heißt das Peter-Prinzip, man wird ja immer weiter befördert, bis man die Grenze deiner Kompetenz erreicht. Das könnte ich vielleicht hinkriegen, mich da irgendwie so hochzutalken und dann bin ich da irgendwie, stehe ich dann neben dem Captain. Er sagt dann so, alles klar, hier der Sextant. Sag mal, wo ist man lang fahren? Würde ich so kurz in meine Hosentasche gucken, irgendwie ChatGPT fragen, so, wie funktioniert die Scheiße eigentlich? Und dann geht das. Also damals wäre ich wahrscheinlich wirklich einfach nur so ein unter Deck bisschen helfen, rudern und sehr unspektakulär einfach irgendwann festgenommen und hingerichtet werden. Dann so würde ich enden, auf einem Schiff. Also, so wie Rackham. Ich frage mich halt, du hast ja herausgestellt, dass bei Männern sind immer diese Kaperfahrten und Listen und sowas über die Erfolge, aber das sind ja auch alles Kapitäne. Das waren Mary und Anne ja nicht. Aber wenn der Kapitän Rackham ist, und das Einzige, was er auf die Kette bekommen hat, ist ein Schiff zu klauen und sonst irgendwie nichts, so Kleinkram. War er so schlecht, dass das Besonderste an ihm war, dass er zwei Frauen in der Crew hatte? Oder waren die beiden so krass, dass sie ihn überstrahlt haben? Also was ist wahrscheinlicher von beiden? War der zu lame oder waren die zu krass?
Also kann man vielleicht auch rausfinden. Ne? Also über den gibt es bestimmt auch noch mehr Quellen. Ich glaube schon, dass es ein Riesenpunkt war, dass er zwei Frauen auf dem Schiff hatten, die halt irgendwie auch doch, wenn sie sehr mager belegt worden konnten, so auch belegt wurden, so, ne? Aber das ist schon
da waren sie ja, ne?
Peinlich irgendwie, wie er jetzt zugrunde gegangen ist als starker Kapitän und dann noch von seiner, wie heißt das dann?
Ja,
Angestellten, Geliebten vielleicht.
Ja, das war ja, war das nicht auch ein Buch? Aber irgendwo hieß es ja, sie waren auch
ja.
geliebt und ich glaube, also wenn bei mir ist es ja umgekehrt, wenn meine Frau, mit der ich genau, 2-3 Jahre lang voll die Abenteuer erlebt habe und ich sehe dann, sie hängt am, sie baumelt am Galgen, da läuft ständig vorbei und ist, tja, selbst schuld. Was ich mich auch immer frage, was isst man da auf einem Schiff?
Fleisch und Salz. Fisch und Salz. Egal. Snacks.
Erstens, zwei der berühmtesten Piraten der Geschichte hatten wahrscheinlich weniger als ein Jahr aktive Karriere. Anne Bunny und Mary Read sind heute Ikonen, aber ihre belegbare Zeit in Rackhams Crew liegt vermutlich nur im Jahr 1720. Ihr Ruhm kommt nicht aus Dauer, sondern aus Dichte. Wenige Monate, maximaler Nachhall.
Zweitens, der berühmteste Satz der Piratengeschichte ist vermutlich nie so gefallen. If he had fought like a man, he need not have been hanged like a dog, wird Anne Bunny zugeschrieben. Aber die Quelle ist A General History of the Pirates, kein Gerichtsprotokoll. Der Satz ist wahrscheinlich eher Literatur als Mitschnitt. Und vielleicht genau deshalb so perfekt.
Drittens, warum kennen wir Bonnie und Reed besser als viele andere Frauen der Seefahrt? Weil ihre Geschichte gut funktioniert. Sie verbinden Gewalt, Genderbruch, Skandal und klare Bilder. Alles Dinge, die sich leicht erzählen lassen. Historische Bedeutung ist dafür zweitrangig. Entscheidend ist, wie gut eine Geschichte weitererzählt werden kann.
Viertens, Mary Read hat ein klareres Ende als Anne Bonny und ist trotzdem weniger mythologisiert. Sie stirbt 1721 wahrscheinlich im Gefängnis an Fieber. Ein relativ gut gestützter Befund. Anne Bonny dagegen verschwindet aus den Quellen und wird gerade deshalb zur größeren Projektionsfläche.
Fünftens, das berühmte We Bleed Our Bellies war kein Drama, sondern ein juristischer Trick. Mit diesem Satz erklärten beide ihre Schwangerschaft und verhinderten damit ihre sofortige Hinrichtung. Es ist einer der wenigen Momente, in denen wir sie nicht nur erzählt bekommen, sondern sehen, wie sie aktiv innerhalb eines Systems handeln.
Die Nacht liegt wieder schwer über Jamaika. Kein Applaus, keine Legende, kein Bild, das schon weiß, wie groß es einmal werden wird. Nur eine Zelle, zwei Frauen und dieses eine Wissen, das ihnen Zeit verschafft hat. Kein Freispruch, kein Ausweg, nur Aufschub. Draußen endet die Geschichte für alle anderen längst am Galgen. Hier drin fängt sie gerade erst so richtig an. Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt auf Frequenz, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns. Bis dahin.
Bleibt piratiös.
Bleibt bei euch.
Bleibt im Dunkeln.
Und Radio aus.
Oh, that's